Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Und dann ist es auch so, wie man es immer liest von anderen, dass dann sich Situationen ergeben, dass Dinge passieren, die dich dann genau dahin führen zu dem. Und so ist es mir auch passiert.
Hallo und herzlich willkommen zum Peace, Love and Om Podcast. Ich bin Katja und in der heutigen Folge geht es um das Leben in Australien. Dahin ist nämlich meine heutige Gesprächspartnerin Teilzeit ausgewandert, will ich mal sagen. Hallo, liebe Nancy.
Hallo, liebe Katja.
Ganz ausgewandert bist du nicht nach Australien. Das gehört eher so zu deinem Lebenskonzept, mal hier und mal da zu wohnen, oder? Wie kommt es dazu? Also ich finde es super spannend.
Ja, also ein bisschen längere Geschichte. Gott, wo soll ich da anfangen? Ich bin immer schon viel gereist. Eigentlich ging das so mit 30 los. Genau, da bin ich das erste Mal nach Australien für ein Jahr mit dem Working Holiday Visa und ja, war auch das ganze Jahr da, sogar noch ein bisschen länger. Durch Umwege habe ich es geschafft, 13 Monate zu bleiben und dann im Anschluss war ich noch ein Jahr in Neuseeland. Und irgendwie, ja, mich hat das Reisen immer irgendwie, ich war immer gerne unterwegs. Also mein Onkel, der war LKW-Fahrer. Also mein Vater und mein Onkel war LKW-Fahrer, der lebt nicht mehr. Aber das fand ich als Kind schon so toll. Der war mit seinem LKW, da stand dann auch groß Heyo drauf und hat mir einen großen Teddybär mitgebracht und aus England auch diese großen Karten. Die haben ja diese großen Geburtstagskarten und die waren immer unterwegs. Dann sind wir als Kinder mal mitgefahren und die haben so witzige Sachen gemacht. Die haben sich so den Mittelfinger gezeigt oder ja, sich beschimpft und ich war da immer so, ich fand das so als Kind total lustig. Ich dachte, oh, wie, was ist das für ein toller Job? Ich glaube, als Kind wollte ich sogar dann LKW-Fahrerin werden. Weil ich dachte, oh, wie schön. Und dann mussten die immer auf der Fähre oder vor der Fähre manchmal warten, weil die haben die nicht immer bekommen. Und dann haben die halt im Fährhafen mit den ganzen anderen LKW-Fahrern da gesessen und haben sich was zu essen gemacht. Und das war immer lustig. Und mein Onkel war auch ein sehr, sehr witziger Mensch. Also der hat immer nur Blödsinn geredet. Und das war halt, dachte ich, wow, das musste Spaß machen. Ja, und irgendwie mein Vater, der war in der Armee. Der war Musiker, der war in der schottischen Armee und der ist da auch viel gereist und ich habe von ihm immer seine Stempel im Pass gesehen. Das sind so Sachen, die mir jetzt gerade alle irgendwie noch einfallen und ich dachte mal, wow, wo der schon überall war, das möchte ich auch. Ich möchte auch so den Stempel bei mir im Pass haben und den, das ist irgendwie, das sieht so nach Abenteuer aus und ich wollte auch, dass mein Leben ein Abenteuer ist und das habe ich dann immer so mit dem Reisen verbunden. Und dann habe ich halt lange gewartet, habe vorher versucht, mich in verschiedenen Berufen zu finden, was aber nicht geklappt hat. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, wirklich auf den allerletzten Drücker bin ich dann nach Australien. Ich bin mit einem Tag vor meinem 31. oder 32. Geburtstag eingereist. Hätte der Flieger jetzt Verspätung, dann wäre alles hinfällig gewesen. Also ich bin wirklich auch jemand, der viel auf dem letzten Drücker macht. Naja, aber es hat alles geklappt. Und das war natürlich eine Zeit, die die hat sehr vieles in meinem Leben verändert. Also hat mich auch sehr minimalistisch werden lassen, was so das angeht, die Sachen, die man mit sich rumträgt. Naja, und das, irgendwie hat es mich dann so nach diesen 2 Jahren, bin ich dann, ich war ein Jahr, wie gesagt, arbeiten in Australien und in Neuseeland dann auch. Das habe ich dann so möglich gemacht. Also offiziell hätte ich es nicht gedurft, weil ich schon zu alt war für ein Work-and-Holiday-Visa, aber ich habe das dann so gedrehen können, dass es trotzdem ging. Und danach musste ich dann aber raus und dann bin ich zurück nach, war ich erst über Umweg, mein Bruder, der hat zu der Zeit in Liverpool gelebt, den besucht und dann nach Deutschland und war erstmal in einer sehr tiefen Krise, da war das Reiseleben vorbei und ich hatte auch alles verkauft, mein Auto, Waschmaschine, Wohnung aufgegeben, also alles, ich hatte halt nichts mehr, außer meine Kisten mit Sachen, so Haushaltssachen, die ich halt, ne, ich dachte, ach, das kannst du immer noch mal gebrauchen und Klamotten und Erinnerungen und so weiter. Ja, und dann war ich erstmal ein bisschen down und depressiv, weil ich überall sein wollte, aber nicht in Deutschland. Ich habe es gehasst. Ich war im Zug oder aus dem Fenster geguckt, dachte, oh Gott, oh nee, ich habe so einen Hass gespürt. Ich war wirklich so, oh Gott, nee, jetzt bin ich wieder hier. was soll ich hier nun machen? Und ich war wirklich so total ratlos. Ich wusste überhaupt gar nicht, was ich jetzt in meinem Leben anfangen sollte. Ich wusste aber Reisen, das irgendwas mit Reisen. Und dann, ja, da kam ich irgendwie auf die Idee aufs Kreuzfahrtschiff. Und dann war ich bei der ITB, das kurz so ein bisschen kurz zu machen in Berlin. Und dann bin ich da direkt mit dem Lebenslauf hin. Und da war gerade zu der Zeit das auch groß im Kommen, auf Kreuzfahrtschiffen arbeiten. Und das hat dann relativ schnell geklappt. Und dann war ich für Costa unterwegs in der Karibik und im Mittelmeer überall und habe da also relativ viel auch gesehen, gut verdient, weil ich ja keine Ausgaben hatte. Ich hatte immer noch keine Wohnung. Und habe dann, ja, in den Zwischenzeiten hast du also Verträge, die gehen so, ja, meist so 5 Monate, wo du jeden Tag am Arbeiten bist. Und dann dazwischen hast du halt frei, kannst halt überlegen, wann du den nächsten Vertrag nimmst. Und in der Zwischenzeit bin ich halt auch dann immer gereist, ne? Hatte ich ja Geld. Und das habe ich dann verreist. Dann war ich in Ecuador und in Peru oder ich war 3 Monate in Lateinamerika, Panama, Costa Rica und so weiter. Und ja, das hat mir gut gefallen, das Leben, muss ich sagen. Dann habe ich da irgendwann meinen Ex-Freund kennengelernt, einen Kölner, der, und das war auch auf Kiko, das ist eine Insel in Belize. Und dann habe ich den da kennengelernt und dachte ich, okay, Schiff, ade. Jetzt geht's nach Köln. Ja, und dann war ich in Köln, bin ich nach Köln gezogen und hatte da das erste Mal eine Wohnung und habe dann wieder im Reisebüro angefangen, was ich mal irgendwann gelernt hatte. Das ist also mein Ausbildungsberuf, Reiseverkehrskauffrau, weil ich musste ja irgendwas machen, nachdem ich ja Hotelfachfrau abgebrochen hatte und gestaltungstechnische Assistentin habe ich auch mal gelernt. Ja, und war ich erstmal da und habe dann aber gemerkt, Reisebüro, oh nee. Also mir ging es da wirklich so schlecht irgendwann. Dieser ganze Druck, diese Gespräche und Zahlen und das war nicht meins. Das wusste ich aber vorher schon, aber ich musste ja irgendwas machen, um Geld zu verdienen. Also hier gucken, worin kann ich arbeiten in dem Job, den ich gelernt habe. Naja, und dann habe ich irgendwann eine Yoga-Lehrerausbildung angefangen, neben dem Job. Und das war eigentlich so meine Rettung, würde ich mal sagen, weil das hat mir wirklich ganz neue Blickwinkel eröffnet und hat mich halt auch mit dem, was ich jetzt mache, in Kontakt gebracht, mit dem Mantra singen. Ja, und dann habe ich halt erst angefangen, diese Ausbildung zu machen, wollte eigentlich gar nicht wirklich unterrichten. Ich habe irgendwie nur gemerkt, auch ich möchte da tiefer eintauchen, ich möchte alles über Yoga lernen, ich möchte, weil mir haben die Stunden auch so einen Spaß gemacht. Da war so ein Yoga-Lehrer, der hat da gesessen, immer im Gang mit seiner Gitarre und hast du dich da angemeldet und der hat auch die geilsten Stunden gegeben. Ja, also wenn der die gemacht hat, da musstest du schon 20 Minuten mindestens vorher kommen, weil sonst lagst du wirklich so Matte an Matte. Und ich fand das so, ich fand den so toll. Ich dachte, boah. Dann habe ich ihn so ausgefragt, dachte, das ist ja ein geiles Leben, der unterrichtet die Yoga. Dann sitzt der da, spielt Gitarre. Dachte ich, wie cool ist das denn? Und ja, und der hat da halt gelebt. Ist ja so ein Ashram gibt es in Köln von Yoga Vidya, so ein Stadtcenter, die haben mehrere Stadtzentren. Und da kann man halt Sevaka werden. Das heißt, man ist dann so spiritueller Aspirant, nennt sich das, und lebt halt ja, ein sattwiges Leben dort. Das heißt, du kriegst dann Taschengeld, was nicht gerade viel ist, aber es kostet Logis, Versicherung, alles frei und auch das, ja, sehr gutes Essen. Also wir haben wirklich nur im Bioläden dann eingekauft. Aber ich habe ihn dann halt gefragt, wie das Leben so abläuft da und dann habe ich halt, ja, irgendwann, wo ich dann wirklich merkte, oh, mit meinem Job, das geht jetzt echt gar nicht mehr. Also ich hatte ganz komische Sachen, also mein Herz, also ich habe es wirklich körperlich auch gespürt. Ich hatte Herzschmerzen, ich habe gemerkt, dass mein Herz auch irgendwie im anderen Rhythmus zwischendurch geschlagen hat und konnte nicht schlafen. Auch alles Mögliche hatte ich dann. Also es ging mir auch echt körperlich an die Nieren sozusagen. Und dann habe ich einen Weg gefunden, da rauszukommen, was ja auch nicht so einfach ist, weil ich dachte auch erstmal, was soll ich denn jetzt machen eigentlich? Ich kann ja nicht im Reisebüro. Ich habe ja diesen Job hier, ich brauche hier Geld, ich habe die Wohnung. Ich kann nicht einfach kündigen, ich kriege kein Arbeitslosengeld und ich weiß aber auch nicht, es gibt keinen Job, den ich machen möchte. Den gibt es einfach nicht. Ja, das war für mich so das Schlimmste, sich Jobanzeigen durchzulesen und die Anforderungen, da kam mir schon echt, also das kalte Kotzen eigentlich jedes Mal und Bewerbungsgespräche, das alles war so ein Graus für mich. Naja, aber dann kam halt das, Gott sei Dank, Yoga in mein Leben. Und ja, und die Alternative, das da einzuziehen. Und dann habe ich halt so ein paar Probetage, haben wir gesagt, okay, dann beschnuppern wir uns einfach mal, gucken, ob es passt. Und es passte. Und dann bin ich da rein und war da auch, ja, bin da 2,5 Jahre geblieben, habe dann die Ausbildung fertig gemacht, habe da unterrichtet, habe da gelebt und gewirkt und habe da, ja, Mantren kennengelernt. Und jetzt muss ich nochmal überlegen, ganz zu deiner Frage mit Australien, jetzt muss ich ja Australien nochmal einbauen. Also das ist ein kurzer, langer Weg.
Du bist ja jetzt quasi, na, schon auch Musikerin
Ja.
durch das, was du machst. Aber du warst ja nicht immer Musikerin, beziehungsweise im Herzen hattest du schon immer eine Vorliebe für Singen und so. Aber so richtig ausprobiert hast du dich, glaube ich, dann doch erst in diesem Ashram, ne?
Ja, genau. Das war auch so, dass das ja der Hauptgrund so, der das verändert hat. Genau, ich habe schon immer gerne gesungen. Ja, als Kind schon, als Baby im Kinderwagen habe ich auch schon getanzt und gesungen, hat meine Mutter mir erzählt. Und Singen war immer großer Teil meines Lebens. Aber ich habe nie gedacht, dass ich da oder bewusst in welcher Form ich damit ja das in meinem Leben so bringen kann, dass ich davon leben kann oder dass ich da etwas mitmachen kann. Und ich habe halt mir mit 15 Gitarre selber beigebracht und ja, immer gerne gespielt und gesungen. Und dann bei Yoga Vidya kam das halt mit den Mantren. Und da habe ich dann Harmonium gelernt und die Mantren dann da gespielt und das dann auch irgendwann auf Gitarre. Und habe da halt ja, diesen Weg gefunden durchs Mantra-Singen. Da hat sich das nochmal komplett verändert. Dieser Blick auf die Musik, weil das war ja vorher so dieses, wie man klingt, wie man singt, wie das aussehen soll. Da hatte ich natürlich auch diese ganzen Vorstellungen und Ideen im Kopf, die wir so kennen, wenn wir halt so gucken in den Medien, ne, wie sehen die aus und wie und die Stimmen hören sich also perfekt an und man vergleicht sich damit und dann denkst, da habe ich auch so gedacht, ah, nee, da kommst du ja nie hinterher, sowas, ne, das, wie soll man das machen? Ja, und dann hat sich das irgendwie so ergeben bei Yoga Vidya, dass ich dann so, dass das in den Vordergrund dann trat, dass ich dann in den Stunden halt angefangen habe mit Klanginstrumenten und auch mit dem Singen auf der Gitarre und mit Harmonium dann angefangen habe in Yogastunden. Und das kam auch total gut immer an bei den Leuten und bei mir selber halt auch. So hat es halt auch angefangen. Ich war in einer Yogastunde und da fingen die an zu singen und da dachte ich, boah. Das war so ein ganz neues Gefühl, das hatte ich vorher noch nie erlebt. Also ich dachte echt, ich hebe von meiner Yogamatte da ab. Und wir haben nicht mal angefangen, Yoga zu machen. Ja, da habe ich es gehört, dachte, boah, was ist das denn? Und ich bin mit dieser Art von, also Klangschalen, den ganzen Sachen, Mantra singen, vorher seltsamerweise in all den Jahren niemals in Berührung gekommen. Ich war ja schon, wann war ich denn da? Ich war nicht. Irgendwas Mitte 30 war ich da ja schon. Und ich hatte da nie irgendwas von gehört, mit Klangschalen, sowas, nie was mit dem Hut gehabt. Hätte mir das einer erzählt, den hätte ich für verrückt gehalten. Ja, und dann bin ich da halt eingetaucht und habe bei Yoga Vidya alles, was man in dem Bereich lernen konnte, an Ausbildungen und Workshops und Weiterbildungen mitgemacht. Und ja, habe das halt ganz. Meine Stunden waren dann immer halt mit Musik und Klang. Ging dann gar nicht mehr ohne. Und das war auch, ja, das war auch richtig gut so. Und das war auch für mich sowas, wo ich mich trauen konnte, langsam da reinzukommen in die Musik. Weil ich auch sehr schüchtern bin und auch so vor Leuten zu singen, das war auch sowas. Ich wollte zwar gerne singen, aber vor Leuten zu singen, die mich dann alle auch noch angucken, nee. Na, das habe ich nicht getraut. Es ist immer noch ein Prozess, aber und das ist auch so das Schöne beim Yoga, du kannst da einfach mit anfangen, wenn die Leute in der Stellung sind, wo sie dich halt nicht angucken, wenn sie ein Kind sind oder ja, und so habe ich mich dann langsam getraut und habe dann da auch angefangen. Wir hatten dann eine Mantra-Singen-Gruppe, haben uns dann getroffen, haben einen Tag da auf eine Tür da auch mal zusammengespielt. Und ja, und dann irgendwann bin ich ja bei Yoga Vidya weg und hab dann, ja, Zwischenstation war noch auf dem Expeditionskreuzfahrtschiff, nicht in der Antarktis, das war vor Corona. Und es waren ja drei Verträge, da war ich Guest Relation Manager und da habe ich auch neulich noch ein Video entdeckt, die haben auch immer so als Abschluss für die Gäste was Musikalisches gemacht und da habe ich auch I'm Leaving on a Jet Plane gesungen. Das Video neulich noch entdeckt. Ja, und ja, 2020 dann habe ich angefangen mit meinem YouTube-Kanal, weil ich halt so viele Mantras hatte und einfach gedacht habe, ja, ich möchte es einfach teilen und auch für mich, ja, wie soll ich sagen, nicht um mich zu zeigen, so für mich als Therapie auch nicht, wie kann man das sagen? Also, ja, vielleicht schon so ein bisschen, um mich selber daran zu gewöhnen. Also ich dachte, wenn du das jetzt machen möchtest mit der Musik, dann musst du dich halt auch zeigen. Du kannst nicht So, jetzt darf ich aber keiner angucken und bloß auch keiner hören, weil das passt ja irgendwie nicht zusammen. So wird es nichts.
So ein Testlauf quasi.
Ja, so ein Testlauf, genau. Weil, also das kennen ja viele, die gerne singen möchten. Wenn man sich dann aufnimmt und zum ersten Mal seine Stimme hört, dann denkt man, oh Gott. Es gibt also die wenigsten sagen dann, oh, das hört sich aber schön an. So, ne? Also meistens mag man seine Stimme ja eher nicht. Und findet, dass andere sich immer besser anhören als man selbst. Und das ist schon mal erstmal ein Prozess. Und sich dann halt noch zu sehen, während man singt. Also das war für mich auch anfangs schwierig. Deswegen, ich habe es immer gemacht, aufgenommen, hochgeladen und dann nicht mehr angeguckt. So, das war am Anfang der Trick. Und dann mit dem Laufe der Zeit habe ich mich dann an mich selber gewöhnt, mich zu sehen und auch an meine Stimme. Und jetzt höre ich sogar meine Stimme selber total gerne. Also es hat sich natürlich auch viel getan durch dieses viele Praktizieren und Singen. Und dadurch wird die Stimme auch einfach irgendwie immer schöner. Und auch, ja, das ist so ein ganz, es ist auch dieser Druck nicht da, wenn man zum Beispiel so bekannte Lieder nachsingt, dass man sagt, oh, die müssen sich aber so anhören, die singt das jetzt so oder der singt das so, sondern beim Mantra-Singen oder was ich jetzt halt auch für mich entdeckt habe, in den, ja, noch gar nicht so lange, im letzten Jahr, als intuitive Singen, da kannst du halt einfach so singen, wie du möchtest. Und das gibt der Stimme nochmal so viel Freiraum, einfach sich auszudrücken oder auch auf mir selbst so und sich das auch zu erlauben, ne? Und das ist auch erstmal so ein Prozess und das ist einfach so wohltuend. Und das macht auch unheimlich nochmal was mit der Stimme. Und das ganz unbewusst, also ohne das zu wollen, das kommt ganz automatisch mit sich, weil du dich halt verbindest dann in dem Moment, ne, mit deinem Inneren. Es kommt, du lässt es einfach fließen und du kontrollierst nicht, wie das jetzt klingen soll oder so, sondern es, ne, es kommt einfach raus. Ja, das ist total schön.
Ich war ja vor kurzem auf einem Yoga-Festival, da war die liebe Nessie Gomez und es ist auch eine großartige Musikerin und sie sagte ja auch, jeder kann singen.
Ja.
Grundsätzlich stimmt das. Es klingt nur nicht bei jedem rund, sagen wir es mal so. Ich will gar nicht sagen, dass es nicht schön klingt, sondern es klingt nicht immer rund, aber sie hatte so eine Vocal Journey gemacht und das war sehr spannend. Und du hattest, glaube ich, bei ihr auch mal so einen kleinen Kurs mitgemacht, ne?
Ja, das war so das Vocal Odyssey hieß das, ne, online. Ja, da hat sie auch so solche Sachen gemacht, genau. Und das fand ich auch schon, dachte ich, wow.
Ich würde gerne noch mal kurz zurück zu dem Ashram von Yoga Vidya. Ich finde das ja sehr spannend, weil es machen ja ganz, ganz viele Yoga-Ausbildungen, Yoga-Lehrer-Ausbildungen in Deutschland. Und bei Yoga Vidya ist das, glaube ich, so, also ohne jetzt Werbung machen zu wollen, so ein Ashram kennt man ja eigentlich nur aus Indien, ne? Man kann da hingehen, man kann da bleiben, solange man will. Und arbeitet dort oder wirkt dort und kriegt halt, entweder man kriegt ein kleines Taschengeld oder halt nur Kost und Logis. Ich glaube, in Indien kriegt man nicht wirklich was. Also kann man da quasi, man gibt sein ganzes Leben auf, ne? Wie muss man sich das vorstellen? Du hast ja deine Wohnung aufgegeben in Köln, bist dann da hingezogen und hast dann dort quasi die Yoga-Lehrerausbildung kostenlos bekommen. Das kostet ja eigentlich auch richtig, richtig Geld. Wie läuft das da ab?
Ja, nee, also die Yoga-Ausbildung, das ist eine gute Frage. Also erstmal die Wohnung. Anfangs hatte ich die erstmal untervermietet, weil ich hatte ja nun diese wunderschöne Wohnung, die sehr günstig war und in einem der besten Stadtteile, das belgische Viertel. Ich habe es halt auch geliebt. Aber ich habe dann erst gedacht, ich vermiete die erstmal unter. Das habe ich auch ein Jahr so gemacht, weil ich ja nicht wusste, oh, nachher gefällt mir das nicht im Ashram und dann hänge ich da. So, dann habe ich die erst so immer für 3 Monate untervermietet und nach einem Jahr dann, okay, gemerkt, nee, es ist okay. Und ja, also das ist schon so, dass du dann, ja, du kannst, die meisten geben alles auf, weil du kannst es nicht parallel machen. Du kannst dir davon keine Zweitwohnung oder wenn du irgendwas abzahlen musst, finanzieren. Und du darfst auch nicht nebenbei irgendwie was verdienen. Du kriegst halt nur da das Geld, dein Taschengeld und das war's. Und mit die Ausbildung, das stimmt, die ist richtig teuer, so wie diese ganzen Sachen in diesem Bereich, ne, sag ich mal, esoterischen, spirituellen, alternativen Heilungsbereich, die sind ja alle nicht staatlich anerkannt und die sind alle, die muss man alle selber zahlen, was ja auch sehr spannend ist, warum das so ist. Aber dadurch finanzieren die sich natürlich auch, diese Zentren, ist ganz klar, das sind natürlich die Sachen, wo die ihr meistes Geld mit verdient, die Yoga-Lehrer-Ausbildungen. Und ich habe das erste, es ging ja über 2 Jahre, dass was ich das gemacht habe. Es gibt ja verschiedene Modelle. Du kannst 6 Wochen durchziehen da im Ashram. Das wurde aber in Köln im Stadtcenter nicht angeboten. Da ging es halt wirklich, ich glaube, was es war ein 2-Wochen-Rhythmus, meine ich. Und das war auch echt viel Geld. Das waren damals über 2000 Euro.
Ja, meine hat auch so 2.000, 3.000 gekostet, genau.
Ja.
Ich finde es gar nicht gut, wenn man irgendwie das so in 6 Wochen oder ich fliege mal hier einen Monat nach Indien und mache in einem Monat eine Yogalehrerausbildung, weil du bist nach einem Monat, also das ist ja ein Prozess, der in dir stattfindet. Also den da irgendwie auf 4 Wochen runterzubrechen, finde ich nicht gut, weil du dich ja wirklich in dieser Zeit weiterentwickelst. Und also besonders diese innere Reise ist ja so wichtig, also besonders als Lehrer oder Lehrerin. Deswegen finde ich das immer nicht so gut, wenn man da so ein quasi einen Wochenendkurs, einen Crashkurs macht.
Absolut, ja, da stimme ich dir völlig zu. Und deswegen, das wäre auch niemals für mich in Frage gekommen, weil ja, bei mir passte das einfach, das schlängelte sich so rein in meinen Weg. Und genau deswegen auch, um das zu integrieren, auch das Gelernte, weil du brauchst da auch einfach Zeit für. Also ich habe jetzt so manche Sachen, die ich jetzt auch erst so verstehe, ne? Also da gibt es so manche Sachen, die hörst du und liest du, aber es ist so viel. Wenn ich davor, ich habe mich davor überhaupt nicht mit beschäftigt und diese ganzen Sachen, die dann auf dich zu, mit Meditation und Bhagavad Gita und diese ganzen Gottheiten, diese ganzen Prinzipien, das ist so viel auf einmal. Also da brauchst du, das ist ja, manche, die widmen ihr Leben alleine diesem Yoga-Weg, ne? Und das muss man alles natürlich erstmal integrieren. Das kannst du nicht in 4 Wochen da bin ich auch absolut gar kein Fan von. Da halte ich auch ehrlich gesagt nicht ganz so viel von.
Ja, gerade so diese Bhagavad Gita, was du gesagt hast, also das ist quasi so die Yoga-Bibel, wenn man so will, oder die, ja. Und manche Sachen verstehe ich auch jetzt erst. Ich habe es ja vor 12 Jahren gelernt. Die habe ich mir damals durchgelesen und dachte mir so, ja, nett, keine Ahnung. Und also manches versteht man halt erst, weil sich das in dir weiterentwickelt hat.
Ja, richtig.
Deswegen finde ich es ganz wichtig, diesen Prozess auch die Zeit zu geben. Spannend finde ich aber, dass du quasi, um jetzt nochmal den Dreh nach Australien zu bekommen, du hast ja quasi deine Zukunft visualisiert und bist, um das kurz zu fassen, deswegen nach Australien gegangen. Also du hast dein Leben genau dir vorgestellt und gefühlt und hast es jetzt erreicht oder nicht?
Das ist die Frage, ne? Ja, das erreicht. Also ich glaube wirklich, das Leben ist immer so ein, ist ein Weg, kann da nichts erreichen. So, das habe ich so für mich festgestellt, weil ja, ich habe ja, wie du sagst, 2020 habe ich so, wo sich alles gewandelt hat und ich so für mich sagen kann, dass ich auch so richtig krass aufgewacht bin zu allem, was so passiert. Und ich mir halt überlegt habe, wie möchtest du jetzt dein Leben leben mit allem, was so passiert und mit diesen Einschränkungen, die dir jederzeit gemacht werden können. Ja, und ich wollte halt frei leben, irgendwo, wo ich Zugang, wo ich selber Sachen anbauen kann, wo ich Zugang zu Wasser habe und so weiter. Und da habe ich mir das halt, ja, manifestiert, visualisiert und dann hat es sich so ergeben, dass ich hier hingekommen bin. Und ja, dann war ich hier, oder jetzt bin ich hier, schon seit Ende November. Und denke auch, ja, alles schön und gut. Und dann habe ich aber jetzt vor ein paar Tagen auch erst noch mal so rausgefunden, wirklich so, weil es das heißt ja, du sollst ganz exakt sein, wenn du dir was manifestierst. Und das stimmt wirklich. Also sind so viele Sachen, die passen absolut. Und manche Sachen, wo ich denke, ach, da hättest du vielleicht noch ein bisschen was anders überlegen können. Aber im Grunde.
Vielleicht kannst du noch mal kurz auf dieses Manifestieren und Visualisieren eingehen für die, die es nicht wissen oder nicht kennen oder sich einfach nicht vorstellen kann, wie man seinen Träumen quasi so einen riesen, ja, Stoß geben kann, dass das Wirklichkeit wird, weil es funktioniert ja. Ich habe es ja auch selbst erleben dürfen.
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich wusste das vorher auch nicht. Ich habe ja diesen Kurs auf Insight Timer von Kenneth Soares und der ist witzigerweise auch Australier. Der hat so einen Kurs gemacht, 10 Tage oder sowas. Und ja, da sollte man sich das aufschreiben halt. Und dann hat er halt so erklärt, wie du das machst, dass du es visualisierst und dann auch richtig mit deinen ganzen Sinneswahrnehmungen da reingehst, dass du riechst und schmeckst und wie es sich anfühlt, wirklich, wenn du da dir vorstellst, du bist jetzt an dem Fluss oder du bist jetzt in dem Wald, du bist in dem Haus, du bist da, wo du dir vorstellst zu sein und du hast das alles, was du haben möchtest. Wie fühlst du dich? Also, dass du das wirklich, ja, dass du es riechst, dass du schmeckst, dass du es fühlst, dass du es mit all deinen Sinnen, und dass es schon so ist. Ja, dass es schon so ist. Aber dass du dir das halt alles wirklich ganz genau aufschreibst, dass du dir ganz genau überlegst, okay, Wie möchte ich denn, wenn ich morgens aufstehe, wie möchte ich, dass mein Leben ist? Was möchte ich dann als erstes machen? Was möchte ich sehen? Was bringt mir Freude? Was ist denn für mich überhaupt Leben? Ja, was bringt denn überhaupt Leben in mein Leben? Ne? Die meisten, die leben ja einfach in ihrem Hamsterrad und merken irgendwann wenn sie in Rente sind und nicht mehr arbeiten und zu viel Zeit haben und ihnen ist langweilig und Mist, ich habe eigentlich nichts aus meinem Leben gemacht. Ja, ich habe eigentlich nur so das gemacht, was alle anderen wollten und was man halt so macht, ja, was so vorgegeben wird von der Gesellschaft. Aber ich habe schon sehr früh gemerkt, dass das nicht meins ist. Aber das mit dem Manifestieren, ich habe das halt so gehört, dachte immer, ja, manifestieren und bla bla, so, ne, hab da auch nicht so viel drauf gegeben. Aber ja, bis man das dann halt irgendwann mal wirklich dann ernst nimmt und ausprobiert einfach. Und es funktioniert. Ja, du musst ja wirklich, und es konzentrieren auf diese Sachen, die du möchtest in deinem Leben. Und dann ist es auch so, wie man es immer liest von anderen, dass es, dass dann sich Situationen ergeben, dass Dinge passieren, die dich dann genau dahin führen zu dem. Und so ist es mir auch passiert. Völlig unfassbar. Ja, aber auch eigentlich durch den YouTube-Kanal, weil ich jemanden kennengelernt, bei dem ich jetzt auch wohne, der mir, wir sind dann ins Gespräch gekommen und ja, fand uns ganz sympathisch und dann hat er halt vorgeschlagen, ich den besuchen komme. Und dann hat er halt gesagt, ich so, ist ja nicht mal gerade so um die Ecke und auch nicht so ganz so günstig, mal gerade eben nach Australien zu fliegen. Und da hat er halt vorgeschlagen, 50-50 zu machen mit dem Flugpreis. Und ich gedacht, gut, wenn es nicht ist, dann kann ich ja immer noch wieder nach Hause fliegen. Ne? Naja, und jetzt habe ich verlängert, jetzt hat es mir ganz gut gefallen, jetzt bin ich immer noch hier.
Jetzt bist du in Australien. In welcher Ecke von Australien bist du denn?
Also ich bin hier in Victoria, in Buxton heißt der Ort, das ist ein kleiner Ort in den Bergen und hier ist jetzt auch gerade Winter. Das heißt, es ist nicht ganz so krass winterig wie in Deutschland. Also hier schneit es nicht. Hier sind ein bisschen Berge, da schneit es schon mal, aber jetzt dieses Jahr auch nicht so. Und ja, ich lebe halt hier sehr remote. Hier ist es halt so quasi eine Ferienhausgegend, wo die Leute ihr Wochenendhäuschen haben und manche auch drin wohnen. Also hier gibt es auch einige, die halt gerade in der Zeit 2020 dann auch raus aus den Städten sind. Weil es in Australien, gerade in Melbourne, gerade hier, interessanterweise, das am krassesten war mit den ganzen Maßnahmen. Es galten halt andere Regeln für Leute, die halt hier wohnten, als die, die in der Stadt wohnten. Und deswegen haben viele sich halt überlegt, okay, wusste keiner, wie lange das geht, dann ziehen wir dahin. Und das haben einige gemacht. Deswegen, sonst ist hier halt wirklich, sind nur Häuser, hier ist Fluss, hier ist Meeting, oder der Fluss ist halt direkt hier draußen im Garten. Ja, das ist ein Meeting of the Waters, hier kommen drei Flüsse zusammen. Und das ist halt echt, das ist schon ein Träumchen, kann man wirklich sagen. Draußen mal die Papageien und es ist schon schön. Das ist auch halt, ich wollte mich so wenig wie möglich abhängig machen. Das ist auch das, was ich mir manifestiert habe. Ich bin sowieso jemand, der seine Freiheit sehr liebt und der auch gerne unabhängig ist. Und das habe ich halt dann nochmal 2020 gespürt, wie abhängig wir sind von den verschiedenen Dingen, von Supermärkten, von Essen, Trinken, also diese ganzen Sachen. Und da wollte ich halt, ich war ja schon minimalistisch unterwegs, aber habe ich gemerkt, so ganz so minimalistisch doch nicht. Und ich finde halt, wir wissen halt viel zu wenig. Und es macht schon Sinn, sich damit zu beschäftigen, Sachen selber anzubauen und ja, so in diese Richtung zu gehen.
Und das machst du jetzt so ein bisschen.
Ja, genau. Also das haben wir jetzt im Sommer gemacht, jetzt ist hier Winter, jetzt habe ich nur noch Kräuter hier. Dann haben wir Kartoffeln, noch Möhren und Kale und Silver Beet. Das ist sowas ähnliches wie Spinat. Aber so hundertprozentig klappt das natürlich noch nicht. Also ich habe das erste Mal mit meiner Mutter vorletztes Jahr gemacht. Ich habe mich da vorher null für interessiert. Also meine Mutter hat das schon so gemacht, seit ich Kind bin. Wir hatten immer einen Garten mit Fruchtbäumen, mit allem Möglichen, jetzt früher eingemacht, das kennst du da bestimmt auch noch, oder? Bei deinem
Ja,
Mutter ist bestimmt auch
also
noch.
ganz am Anfang. Später sind sie ein bisschen faul geworden. Aber ja, wir hatten auch ein Gemüsebeet gehabt und Obstbäume, wo dann aber dann die Wespen und die, ach, das war auch immer ein Drama. Es waren immer so viel Fallobst gewesen und dann konnte es im Garten nicht rumlaufen, weil die ganzen Wespen da immer waren.
Oh, das glaube ich. Es ist auch viel Arbeit, ne? Also meine Mutter auch. Also als ich das hier dann anfangs gemacht habe, so mitgeholfen habe, da war ich auch echt fertig, ne? Und meine Mutter, die hat dann immer so abends gestöhnt und war echt, wenn ich jetzt, ich habe da 2 Jahre lang dann bei ihr gewohnt, dann hat die da immer auf dem Sofa und war weg, schon irgendwie um 7 Uhr abends. Was ist die denn so kaputt? War den ganzen Tag im Garten, aber ich habe halt nichts gemacht. Ne? Ich habe halt meine Sachen gemacht, sie hat im Garten, weil die liebt das halt auch. Die geht morgens auch direkt Tür auf, im Schlafanzug, Hose noch raus und dann legt die los. Ne? Also ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt so in der Form ist, dass ich jetzt Vollzeitgärtnerin werde, wahrscheinlich nicht. Und es ist auch nicht einfach, also davon zu leben, jetzt ist gerade hier natürlich auch gar nicht, also davon zu ernten und leben, das ist jetzt auch gerade gar nicht so, nee. Aber in diese Richtung möchte ich auf jeden Fall gehen.
Ich glaube, wenn man so ein bisschen für sich anbaut, ist das gut. 100% in die Selbstversorgung zu gehen, ist ohnehin sehr, sehr schwierig. Und es ist immer gut, eine Alternative im Garten zu haben. Ich habe ja jetzt auch einen Garten und habe da ein bisschen angebaut und habe gestern und vorgestern zwei Drittel von dem, was auf dem Teller war, war aus meinem eigenen Garten. Und das ist so ein tolles Gefühl.
Ja.
Und man isst ganz anders, man isst viel bewusster, weil man weiß, was man für eine Energie reingesteckt hat. Man hat diese kleine Pflanze, kennt sie quasi vom Samen an. Das ist so viel wertschätzender, da geht man mit den Nahrungsmitteln um und schmeißt natürlich auch nicht so viel weg oder gar nicht weg, wenn du es selbst angepflanzt hast. Das tut dir ja am Herzen weh. Also mir tut es ohnehin weh, Essen wegschmeißen zu müssen. Aber wenn du es dann quasi noch selbst angebaut hast, dann geht es schon gar nicht.
Ja.
Mal was Bürokratisches. Also wenn man jetzt überlegt, so, boah, ja, Australien stand auch auf meiner Agenda. Was muss man denn alles beachten? Also du hast gesagt, für so ein Work and Travel darf man nicht älter als 31 sein, oder?
Ja, du musst das noch beantragen, wenn du 30 Jahre alt bist. Also das ist jetzt natürlich,
Oder drunter.
ja, oder drunter, genau, bis 30 Jahre. Und dann hast du Zeit, bis 2 Jahre einzureisen. Ja, aber ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, weil jetzt, ich habe ja ein anderes Visum. Ich bin mit dem 3-monatigen Touristenvisum hergekommen und das habe ich jetzt verlängern können. Also schon im letztes Jahr habe ich das verlängern können. Eigentlich bis Anfang Januar. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, ich weiß aber nicht, welche das dann gibt, aber um hier reinzukommen, erstmal 3 Monate Touristenvisum. Und wenn man jünger ist, noch unter 30, dann das Working-Holiday-Visum.
Und das gilt ein Jahr, glaube ich, ne?
Ja, genau. Und wenn man noch, da gibt es auch noch mal so Besonderheiten, dass wenn man dieses Woofing, glaube ich, macht oder eine Landwirtschaft hilft, dass man dann auch noch mal verlängern kann. Aber dann musst du dann auch, dann darfst du nicht schon 30 sein, auch im letzten Drücker, so wie ich, sondern musst dann irgendwie darunter noch sein, also in dem Altersrahmen dann. Ja.
Warum würdest du dieses Land empfehlen? Also warum reizt dich das so? Was ist es?
Also eigentlich hätte ich gar nicht gedacht, dass ich hier hinfliegen würde, sowieso, dass ich nicht mehr fliegen würde, ja, nachdem, ne, diesem ganzen, was passiert ist. Und ich wollte eigentlich auch gar nicht, ich hätte nicht gedacht, dass ich nach Australien fliege. Das Land an sich hat mich eigentlich gar nicht so hier hingezogen, sondern einfach, ja, diese Möglichkeit, ja, diese Manifestation und dass ich das so, das hat sich halt so ergeben. Das war eigentlich nicht unbedingt das Land. Also das war nicht so, dass ich unbedingt nach Australien wollte, sondern das war der Ort einfach. Das war hier dieser Ort.
Den du manifestiert hast und als du hergekommen bist, hast du gedacht, oh mein Gott, das ist ja der
Ja,
Ort. Oder wie?
da habe ich gedacht, boah, das gibt's doch nicht. Nee, ich habe das ja schon vorher gesehen, weil der hat auch YouTube-Videos gemacht und da habe ich gesehen, aha, der lebt ja an einem Fluss. So, da habe ich gesehen, der wohnt ja da, was ich mir quasi manifestiert hat. Und dann hat er sich auch noch einen Hund geholt. Ich dachte, das gibt's doch alles nicht. Ich wollte ja auch einen Hund haben und Tiere und draußen und so weiter. Ja, und das passte halt alles mit dem zusammen, was ich machen wollte. Und so bin ich halt hierher gekommen. Das musste jetzt nicht, es hätte wahrscheinlich auch ein anderes Land sein können. Also das war jetzt nicht unbedingt Australien. Weil Australien ist schon so, die sind echt so ein bisschen rückläufig, was so alles angeht, ne? Und die Leute laufen hier teilweise rum, ich lache mich echt manchmal kaputt, die laufen hier manchmal rum, da denkst du, der kommt jetzt gerade vom Bau oder der hat da noch geschlafen und hat sich seit 2 Wochen nicht mehr umgezogen, also wirklich mit zerrissenen Hosen, die Schuhe voller Matsche, überall irgendwelche Schnittwunden oder Dreck von so vom Arbeiten, ne? Also da kennen die nichts, das ist denen auch egal, ne? Also dann anfangs dachte ich, boah. Krass, also ich bin jetzt auch nicht hier so ein Etepetete-Mensch, ich laufe auch schon mal so rum, ne? Aber da dachte ich, das ist Next Level. So, was fand ich da irgendwie witzig, dachte ich, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Die laufen dann einfach hier so durch die Stadt und kaufen, da kennen die nichts, ne? Das ist auch sehr sympathisch. finde ich. Also anfangs dachte ich, boah. Und dann dachte ich, ja, Respekt so, ne? Das muss man sich auch erstmal trauen, so, dass einem da irgendwie so zero fucks, dass man da so sagt, das interessiert mich nicht. Und die sind auch total freundlich. Also anfangs dachte ich auch so, oh, das ist ja echt nervig mit diesem, how you going, mate? Ja, how you going? So, die sagen halt immer so.
Ja, das ist dieses, auch noch.
So, jeder sagt das. Ne, das ist doch einfach nur diese Höflichkeitsfloskel. Aber die sind auch wirklich, die sind einfach so nett und freundlich. Und auch an den Supermarktkassen, da ist, die fragen mich auch. Und hier in so einem kleinen Ort, hier gibt es jetzt keinen Supermarkt, du musst 20 Minuten fahren. Aber auch der Nachbarort, wenn du eine halbe Stunde fährst, oder wo du immer deinen Kaffee holst, die wissen dann auch, wo du vom letzten Mal herkommst. Dann, wie gesagt, ich war jetzt Holz hacken oder wir haben Holz geholt aus dem Wald, da gab es so eine Stelle, da konntest du Holz holen. Das wusste die dann halt noch, ne? Also die wissen dann so die Sachen und die sprechen dann mit dir, also die halten so Smalltalk, aber auf eine sehr, also nicht auf so eine Art und Weise, wo du denkst, dass es oberflächlich ist, sondern so schon herzlicher. Das finde ich, das ist in Deutschland fehlt das so ein bisschen. Die ich habe so auch das Gefühl, die leben mehr so und auch draußen, so dieses Draußenleben. Und die sind sehr, die haben sehr viel mit Community, also dass die so sich zusammensetzen und gucken. Also auch die Gemeinden hier, die machen sehr viel. Auch für die Leute und auch die Art und Weise, wie die interagieren, ist jetzt gerade hier auch. Also wir hatten jetzt hier so einen Vorfall. Der Hund hier, das ist ja ein Jagdhund, und der hat den Nachbarhund sich geschnappt und der dachte wohl, das wäre ein Hasen oder so, und hat den so geschüttelt und hat halt mit dem gespielt. Das war so ein kleiner Pinscher, so ein kleiner Hund, ne? Und der ist dann auf jeden Fall daraufhin gestorben, weil der hat den wohl zu doll dann die Lungen irgendwie zerquetscht oder so.
Oh mein Gott.
Und dann das war sehr tragisch alles. Um das kurz zu machen, dann ist die Nachbarin halt auch zu, da, weiß ich nicht, Council nennt man das hier, ich weiß nicht, was bei uns Gemeinde heißt, und dann, dann haben sie es aber total, auf eine total nette und Art Weise geregelt, ja, erst mache ich es ja alleine, und nächstes Mal bin ich dann mitgekommen, und eben gesagt, wir können natürlich auch diese und diese Schritte einlegen, aber es ist natürlich besser, wenn ihr das untereinander regelt, und dann kam auch so eine Art Psychologe dazu, der dann mit beiden nochmal gesprochen hat, und das war, dachte ich, wow. Also die haben wirklich, bei uns wäre es ja eher so, okay, dass diese Bußgeld hier drauf, Bußgeld da drauf und dann Gerichtsverhandlung oder weiß der Geier. Und hier ist, also ich weiß nicht, ob es überall in Australien so ist, wahrscheinlich nicht, das variiert auch, aber hier haben die das wirklich schon total normal geregelt und da gab es gar keinen Buß. Also wir haben es dann mit den Nachbarn geregelt, mit den Nachbarinnen, und das war dann okay. So, inwieweit das dann okay sein kann. Klar, so ein Verlust von so einem Hund, das ist natürlich.
Ja.
Aber ich meine, das ist halt, wie das gehandelt wurde. Das haben die auch schon sehr mitfühlend so gemacht, ne? Ja, und das finde ich auch nochmal ein Unterschied, vielleicht so zu Deutschland. Aber ja, dann andersrum ist auch wieder ganz schwer zu sagen, weil Deutschland ist auch groß und da kann es natürlich auch sein, dass man vielleicht auch andere Leute hat. Aber ja, von dem, was ich so erlebt habe, ist das ja in Deutschland eher, ja, dass man so strikt nach Vorgabe irgendwie so vorgeht, ne? Das ist halt schon so.
Das stimmt. Naja, also man kann es auch nicht immer verallgemeinern, das stimmt schon. Es gibt überall gute und schlechte und nette und nicht so nette Menschen. Lassen wir es einfach so stehen. Wir wollen die Deutschen gar nicht in die Pfanne hauen.
Nein.
Aber klar, die Bürokratie und die, es ist schon, also in Deutschland musst du dann bei solchen Hunden zum Beispiel wahrscheinlich so einen Wesenstest machen, kenne ich.
Echt?
Von einer Freundin, der Hund, der hat auch zwei weitere Hunde auf dem Gewissen.
Ui.
Und sie musste immer wieder einen Wesenstest machen, den dieser Hund einfach zu 100% bestanden hat. Aber halt, ja, in Ausnahmesituationen ist er dann doch wieder ein Killer geworden.
Oh Mensch. Oh. Ja.
Ja, ich würde gerne, weil du bist ja Musikerin und du singst so schön die Mantras, ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, zum Abschluss des Podcastes ein kleines Mantra zu singen.
ein kleines
Song.
Mantra zu singen, ja. Ja, ich überlege gerade, welches könnte ich denn? Hast du ein bestimmtes? Hättest du einen Wunsch? Oder sonst?
Also, ich bin ja auch so ein Fan von Sam Garrett, den mögen wir ja beide. Überhaupt hat sich unsere Vita überschneidet sich in so vielen Sachen. Das finde ich super spannend.
Ja, das stimmt.
Der, was auch dieses so Yoga und Hotelfachfrau und eine Ausbildung zu machen, weil man sie machen muss. Gut, da gibt es wahrscheinlich auch viele, viele andere, aber und sich immer irgendwie nicht so wirklich dazugehörig fühlen, egal in welcher Sparte. Und als es dann Richtung Yoga ging, plötzlich so, wow, da geht was.
Das war bei dir auch
Genau.
So.
Ja, total, total. Da habe ich mich endlich verstanden gefühlt. Also es war häufig noch so, dass ich mich so ein bisschen als exotischer Vogel fühle. Also je nachdem, wo man ist, wenn man sich jetzt mit Gleichgesinnten umgibt, natürlich nicht. Dann bin ich eher so die Introvertierte, aber ansonsten habe ich immer das Gefühl, ich passe hier nicht rein. Das habe ich ganz, ganz viele Jahre, war das so mein Mantra.
Echt?
Ja.
Jawohl, das ging mir auch ähnlich. Also bei mir war es oft immer so, dass ich gedacht habe, wenn ich irgendwo bin, ich möchte am liebsten eigentlich nur unsichtbar sein, nur zuhören.
Ja.
Ich möchte eigentlich gar nichts so dazu beitragen. Ich möchte zwar mit dabei sein, aber ich möchte nicht sagen so. Ja, das war ist
Ja.
vielleicht ähnlich, ja, dass es mir da so ähnlich ging wie dir.
Hast du dir einen Song überlegt? Om Namah Shivaya finde ich auch ganz schön. Ich dachte das
Ja,
gerade so an Sam Garrett.
ich habe nämlich überlegt, weil du hattest das ja letztes Mal schon erwähnt, irgendwie. Wenn du Lust hast, kannst du ja ein Lied spielen. Dachte ich, was möchte ich denn spielen? Und dann dachte ich, ah, ich mache ja immer so morgens mein intuitives Singen. Und witzig, dass du jetzt auch Om Namah Shivaya sagst. Und dieses intuitive Singen, da lasse ich dann auch manchmal, also entweder töne ich nur oder ich singe auch das, was ich gerade so im Kopf habe. Und da war letztes Mal, ja, kam da auch so eine kleine Textzeile, und dann dachte ich heute, und ich habe das Lied dann tatsächlich auch noch mit dem Om Namah Shivaya Mantra verbunden, deswegen passt das jetzt ja super gut. Und
Ah.
da würde ich sagen, spiele ich das doch einfach.
Oh.